When there is no more room in hell, the dead will walk the earth.
Don't fall asleep.
They're coming to get you, Barbara.
I am the devil, and I am here to do the devil's work.
But sometimes, that is better.
Truly.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge vom Living Deadcast. Heute mit dem Low-Budget- und Trash-Format. Ja, wie? Schon wieder Low-Budget- und Trash-Format? Hat man doch erst letzte Woche. Jep, das stimmt. Eigentlich sollte Monster des Monats dran sein, aber bei mir in der Straße gab es Bauarbeiten, Straße aufgerissen, etc. und dabei die Internetleitung geschrottet. Super. Das ist halt das Problem. Jetzt kann ich mit dem Spike nicht aufnehmen. Wir machen das halt immer online zusammen. Läuft jetzt aber halt leider nicht diese Woche, deswegen kann ich jetzt, entweder er nimmt offline allein für sich daheim auf oder ich. Und nachdem er nächste Woche halt schon das News-Magazin rausbringt und ich hier gerade noch einen Film auf der Kante hatte, habe ich gesagt, ja, dann mache ich jetzt halt hier nochmal eine Folge. Genau, Monster des Monats kommt dann natürlich nächsten Monat wieder, wird nachgeholt. Und diese Woche gibt es dann halt nochmal Low Budget and Trash. Das kann ich dann ganz gemütlich über mein Handy hochladen und wir haben das ja auch schon mal gemacht, dass wir über die Handys dann aufnehmen, also über meins, über die Smartphones. Aber da ist die Soundqualität halt für so kacke, deswegen habe ich gesagt, nee, das ist für den Arsch. Genau, alles klar, so viel mal dazu. Was habe ich denn auch euch mitgebracht? Ich habe mir Sorority Party Massacre von 2012 angeschaut. Jawohl, wer spielt denn da alles mit? Kevin Sorbo, der hat jetzt nichts so viel mit Horrorfilmen zu tun, aber ich habe in den 90ern Hercules geliebt, Hercules und Xena. Ja, und Kevin Sorbo war Hercules. Ron Jeremy spielt noch mit. Der war in so Meilensteinen dabei wie Jurassic Cock. Manche mögen's geil. Ron Jeremy fucking in Finnland. Man merkt schon, er ist mit Pornos groß geworden. Hat aber dann auch in ganz viele Trash-Horror-Filme noch mitgespielt. Und eben auch in diesem hier. Hat jetzt in dem Film zwar nur eine kleine Nebenrolle, aber ich fand's irgendwie witzig und habe ihn deswegen halt mal mitgenommen. Okay, ansonsten ist eigentlich auch nichts wirklich Erwähnenswertes dabei. Um was geht's denn in dem tollen Ding? Ausgerechnet nach Grizzly Cove verschlägt es den wegen übertriebener Gewaltanwendung zwangsversetzten Detective Watts. Denn in Grizzly Cove treibt ein Serienkiller sein Unwesen, dem mit Vorliebe hübsche, leicht bekleidete Mädels zum Opfer fallen. Sein neuer Vorgesetzter, der Suff-Cop Sheriff Lumpkin, erweist sich bei den Ermittlungen weniger als zuverlässige Hilfe. Da eine Studentenverbindung mit sexy Vertreterin am Wochenende eine Party feiern will, braucht der Mörder nicht zu suchen. Aha. Also ich kann jetzt schon mal versagen, das mit dem Partyfeiern, nicht wirklich. Also irgendwie erklären die im Film, so kommen wir später noch, dass die da so einen Wettbewerb halt machen und nicht Partyfeiern, aber egal. Sie flacken trotzdem mal alle im Bikini halt im Pool halt rum. Dann starten wir doch mal mit dem Film. Es ist dunkel. Man zieht ein Auto, fährt irgendwo in der Pampa zu einer Werkstatt-Lagerhalle mitten im Nirgendwo. Keine Ahnung, wer da überhaupt zur Werkstatt aufbaut. Und Holly steigt aus. Lässt erstmal ihren kleinen Hund Gassi und telefoniert dann mit ihrem Dad. Der ist erstmal wütend, weil sie sich nicht meldet und er hat Sorge, dass sie sich verfahren hat. Hat sie natürlich auch, sagt sie ihm aber nicht. Dann nach dem Telefonat geht sie in die beleuchtete Werkstatt und ruft, ob jemand da ist. Aber niemand ist da, alles leer, aber überall brennt's Licht. Auf einmal klingelt dort das Telefon. Sie schaut, ob einer kommt, ob einer rangeht. Keiner? Okay. Das Telefon ist dann irgendwann wieder aus, hat aufgehört zu klingeln und sie geht wieder raus und will weiterfahren. Dann ruft sie aber erstmal nach ihrem Hund. Ja, muss er mit. Der kommt aber nicht. Und sie ruft. Und er kommt nicht. Da klingelt dann plötzlich ihr Handy. Und seine fremde, verstellte Stimme stellt sich als Grimm vor und sagt, ich will Spaß mit dir haben. Ab da kommt der Name Grimm auch nicht wieder vor, also muss man sich gar nicht vermerken. Und dann sagt er halt noch so, deine Schreie werden bestimmt super sein. Und dann sagt er ihr noch, als sie auflegen will, dass er aufs Töten von kleinen Hunden steht. Und dann ruft sie halt sofort wieder nach ihrem Hund. Aber der ist weg, immer noch nicht da. Und ja, Nachtigall, ich höre dich trapsen. Sie wird halt voll wütend, macht ihn halt so sauer am Telefon, droht mit ihrem Dad, der ist nämlich Polizist. Und der Anrufer sagt aber nur ganz chillig, ich weiß, dein Dad ist in L.A. und der ist niemals rechtzeitig da, bevor du ausgeblutet bist. Ja, nachdem er halt so Insider-Infos hat, sag ich mal, wird er doch ein bisschen ängstlich. Jetzt spricht er es auch mit Namen an, mit Holly, und sagt eben, hey Holly, tu genau das, was ich sage, dann kommst du hier lebend raus. Wovor hast du die größte Angst? Und sie sagt, vor dir. Und dann fragt er wieder, ah nee, ist deine größte Angst zu sterben? Und sie bejaht halt. Was wäre die schlimmste Art zu sterben, ist seine nächste Frage. Von Insekten gefressen werden? Lebendig begraben zu werden? Gekocht werden, bis das Fleisch von den Knochen fällt? Und sie weint halt schon bei jedem Satz oder bei jeder Frage immer mehr und mehr und er lacht dann halt nur dreckig. Dann legt er auf und aus dem Nichts kommt der Hund. Der Hund ist wieder da. Sie ist natürlich total erleichtert, ab ins Auto. Und das springt natürlich nicht an. Und sie ist natürlich jetzt schon langsam verzweifelt, geht raus, Motorhaube auf, leuchtet rein und sieht, dass ein Kabel rausgerissen. Nimmt ihr Handy und ruft ihren Dad an. Sagt ihm, hey, tu den Anruf zurückverfolgen, schick jemanden her, hier ist es voll schlimm. Und auf einmal hört sie aber nur wieder den Typ, also den Grim ist wieder dran und erklärt ihr, hey, ich habe dein Handysignal abgefangen. Du kannst nur noch mich anrufen und niemand anderen mehr. Und ich kann dich anrufen, wann immer ich will. Und ich will, dass du stirbst. Auf die grausamste Art. Und als er das sagt und sie schon weit aufgerissene Augen hat, geht hinter ihr ein paar Autoscheinwerfer an. Sie erschrickt natürlich total, schreit und rennt los ins Dickicht. Und da durchs Gebüsch kommt sie auf den dunklen Weg, so einen kleinen Wanderweg, und geht ihn entlang. Auf einmal, aus dem Nichts, steht ein Typ hinter ihr mit Gasmaske und Schutzanzug. Er packt sie und sie ringen halt mal kurz miteinander. Sie kriegt ihn zu Boden, haut ihn um und rennt weg. Und auf einmal hat er aus dem Nichts so eine Metallflasche, wie so eine Sauerstoffflasche halt beim Tauchen und hat eben einen Schlauch dranhängen und vorne halt so ein Sprühgerät und sprüht ihr irgendwas hinterher. Sie wird am Rücken getroffen und sofort fängt es da an zu rauchen, sprich Säure. An den betroffenen Stellen blutet sie auch gleich, rennt aber erstmal weiter. Er läuft so ganz normal chillig hinterher, sie schreit vor lauter Schmerzen. Nach ein paar Meter geht sie dann auch in die Knie, sie fasst sich halt mehrmals an den Rücken, weil sie hat halt schon eine gute Menge Säure abgekriegt auf ihren Rücken. Dann kommt der Killer und bringt sie halt erstmal mit einem Tritt zu Boden, kickt sie halt einfach über den Haufen. Und sie schaut ihn an und er spritzt ihr die Säure halt so richtig schön ins Gesicht. Natürlich fängt sofort das ganze Gesicht an zu bluten und zu rauchen. Und er spritzt sie halt tot, er spritzt halt immer wieder drauf, bis sie halt tot ist. Man muss aber leider sagen, es sieht echt ein bisschen scheiße halt aus. Also es war saudunkel, man hat gar nicht so viel gesehen. Und was man gesehen hat von dem blutigen Gesicht war so, sah nach Kack-CGI aus. Ja, und dann der Schnitt, dann kommen erstmal die Credits. Nach denen befinden wir uns in Los Angeles. Agent Watts kommt zum Dienst aufs Revier. Der Captain Dan, das ist eben Holly's Dad, ist eh schon voll angepisst und ruft Watts gleich in sein Büro, zeigt ihm die Zeitung. Auf dem Titelbild ist das Bild von einem zuschlagenden Watts. Maßlose Polizeigewalt ist die Überschrift. Dann sieht man einen Rückblick auf das, was passiert ist. Watts rennt durch die Straße, verfolgt einen, was genau der gemacht hat, weiß man nicht, ist aber wurscht, haut ihn erstmal voll zu Boden, nimmt dann seine Waffe und haut sie ihm halt mehrmals noch übers Gesicht. Ein Passant filmt das Ganze natürlich mit dem Handy. Ja, und so ist das Ganze halt in die Zeitung gekommen, wie der Captain Watts, beziehungsweise Detective Watts, sorry, da halt einfach mal irgendeinen halt voll verprügelt mal auf einer Straße. Captain Dan scheißt ihn natürlich voll zusammen und sagt dann auch, letzten Monat war ja das mit diesem Fahrradfall. Dann sieht man einen Rückblick auf das Fahrrad. Ein Kind ist aus Versehen mit dem Fahrrad gegen ein Watzer Auto gefahren. Und Watz dreht halt voll durch, schreit das Kind halt zusammen wie gestört, holt einen Hammer aus seinem Kofferraum, prügelt damit wie ein Gestörter auf das Rad ein, dann steigt er ins Auto, fährt noch mehrmals über das Rad drüber, dann schreit er das Kind wieder an. Und sein einziger Kommentar dann zu Watz war, ja, meine Schwester hat doch die Anzeige zurückgenommen und ich habe meinem Neffen ein neues Fahrrad gekauft. Das fand ich sogar ein bisschen witzig, muss ich sagen. Und dann gibt's nochmal einen Rückblick auf noch eine Aktion, die Eiscreme-Aktion. Watts steht dann auf Fußgängerampel, es ist rot, er wartet. Ein Kind steht neben ihm mit so einem Schleckeis, also so einer Waffel halt mit einer Kugel Eis. Und hat's aus Versehen halt an seinen Ärmel geschmiert, ist halt nah an ihn hingegangen. Man sieht da nur noch grün ist, Watts geht über die Straße und die Kamera geht zurück zu dem Kind und er hat dann einfach das Eis genommen, umdreht und dem Kind halt einfach auf den Kopf geklatscht. Daraufhin, oder auf all diese Fälle, wird Watts suspendiert. Seine Fälle bekommt der Detective Rico. Und als er ihm das sagt, steht der schon am Fenster vom Büro von Dan und tanzt nasebohrend vor Watts rum. Es schaut so geil aus, er bohrt halt echt mit einem Finger an der Nase, mit dem anderen hebt er die Zeitung hoch und tanzt da halt voll kaschblick halt rum. Voll geil. Dan schickt ihn aber gleich weiter und sagt, hau ab. Ein Sammel der Dienstmarke und Waffe von Watt sein. Dann kommt zufällig eine Kollegin rein und sagt dann zum Dan halt, ey, immer noch keine Spur von ihrer Tochter. Und Dan ist halt natürlich gleich mal ein bisschen niedergeschlagen. Watts merkt es und fragt dann halt gleich, ja, was ist denn los und so. Dan erzählt dann, ja, meine Tochter ist halt weg und erzählt die ganze Geschichte. Und Watts sieht dann ein Foto von der Tochter auf dem Schreibtisch stehen und hat halt sofort einen Tagtraum, wie sie halt erotisch in Unterwäsche tanzt. Und Dan kann anscheinend Gedanken lesen, schreit ihn dann gleich an. Siehst du, du denkst auch, es ist ein Gangbang. Ich hab zwar keine Ahnung, was ist ein Gangbang? So, was? Du hast gerade erzählt, der Tochter ist verschwunden. Dann denkst du, die ist beim Gangbang? Oder keine Ahnung, wieso er den Satz rausgehaut hat. Aber ja, Watts bietet ihm an, hey, pass auf, ich fahr hin und pass auf der Tochter auf. Als Gegenleistung gibst du mir halt meinen Job und ich bin nur 5 Tage suspendiert. Das ist irgendeine Strafe, muss ja sein. Dan willigt ein, aber sagt hier, hast deine Marke, aber keine Waffe. Ab nach Grizzly Cove mit dir. Dann machen wir einen Schnitt und befinden uns in Grizzly Cove beim Sheriff. Sheriff Lumpkin sitzt in seinem Büro und versucht sehr konzentriert, klaren Schnaps in große Wasserflaschen zu kippen. Also er will sie halt tarnen, damit keiner merkt, dass er den ganzen Tag halt Wodka säuft und nicht Wasser. Da kommt ihr Deputy Lang rein. Sie erzählt, dass ein Detective aus L.A. kommt, also eben Watts, und Lumpkin nimmt halt einen tiefen Schluck erstmal vom Wasser und fährt dann los, ihn abholen. Genau, die Grizzly Cove ist eine Insel, da muss man mit der Fähre hinfahren. Und Watts macht es auch, ist allerdings seekrank. Spielt aber weiterhin keine Rolle. Lang und Lumpkin holen ihn am Hafen ab und Watts kommt halt mit voll nassem Hemd. Ich weiß nicht, hat es den irgendwie angespritzt, also das Wasser, wenn es halt irgendwie am Bug hochspritzt, hat er sich voll gekotzt, hat er sich voll gepisst, ich habe keine Ahnung, hat er sich voll geschwitzt, aber er hat halt echt ein total nasses Hemd. Dann fahren sie zum Revier. Auf der Fahrt zeigt ihnen das Foto von Holly, aber keiner von beiden hat sie jemals gesehen. Und Watts nimmt sich dann seine Wasserflasche, wo er halt rumsteht, und nimmt halt erstmal einen tiefen Schluck und ist aber halt nur Wodka. Verzieht halt das Gesicht. Lang derweil, die sitzt hinten im Wagen, toucht die ganze Zeit Watts halt an, so von hinten auf die Schulter und macht ihm halt schöne Augen und so. Ist halt immer ein bisschen am Flirten. Wie wir in der Inhaltsangabe schon festgestellt haben, ist eine ganze Gruppe von Mädels unterwegs auf der Insel. Und die Lang erzählt jetzt, sie war ja da, als die ganzen Freundinnen von Holly oder Kolleginnen oder wie man das immer nennen will, auch mit dem Schiff angekommen sind. Und sie hat gesagt, sie hat alle fake gesehen, aber Holly war nicht dabei, sondern nur, und jetzt wird jede eben kurz vorgestellt, man sieht dann immer kurz das Mädel mit Namen und dann gibt es immer ein paar kurze Szenen, was sind halt so ihre Hobbys und ihre Interessen und sowas halt. Okay, dann starten wir mal. Den Anfang macht die Jessie. Die Jessie hat eine blonde Freundin, die sieht man auch gleich, die macht sich dann obenrum auch gleich frei, zeigt da gerne ihren nackten Busen. Jessie geht hin und sie knutschen ganz wild miteinander. Okay, Veronica lässt sich gerne fotografieren, auch unterm Rock und tanzt gerne. Dann gibt's noch Kyoko, die malt gern und kocht gern und kokst gern. Dann kommt noch Sloane, die repariert gern Autos und ist eine Domina und verprügelt, also als Domina, gerne Männer. Brooklyn, die spielt Schach. Wenn sie verliert, ist sie mega aggro und haut alles zusammen, steigt dann auf den Tisch und reibt ihren Arsch und Gegner ins Gesicht, also ihren angezogenen Arsch, aber trotzdem. Ja, und Breakdance macht sie auch. Aber meistens sieht man sie eigentlich nur, wie sie Leute verprügelt und beim Pokern hat sie eine Schusswaffe dabei und also Brooklyn hat so ein Aggro-Problem. Dann ist noch Paige, Tennisspielerin, Kickboxerin, sauft gerne und dann geht sie kotzen und sauft danach gleich weiter. Mehr kann man vom Leben nicht erwarten. Okay, Lang, Lumpkin und Watts fahren zu dem Haus, wo Holly wohnen sollte. Da kommt ihnen der Bürgermeister auf der Straße entgegen. Lumpkin hat er doch gleich mal null Bock auf ihn. Bud heißt der Bürgermeister, kommt ans Auto, stellt sich Watts vor. Bud lästert dann ein bisschen über die Polizei in Grizzly Cove und fragt, was Watts eigentlich hier will. Der erzählt dann halt kurz die Geschichte. Lumpkin will dann eigentlich auch schon weiterfahren und macht es auch, während der Bürgermeister halt da noch redet und neben dem Auto halt herläuft. Und anscheinend ist auch Makler, denn er versucht dann am Watts gleich noch ein Haus zu verkaufen, aber die fahren einfach weiter. Jetzt kommen sie an dem Haus an, wo Holly wohnen sollte. Eine Riesenvilla oder was das ist. Man sieht vorne draußen einen Hausmeister, wie er gerade so Blätter halt wegbläst mit so einem elektrischen Blaseteil. Argo ist sein Name und er ist geistig etwas eingeschränkt, sag ich jetzt mal. Soll so ein bisschen zurückgeblieben halt drüber kommen. Okay. Lumpkin erklärt ihm dann, was Watts hier will. Watts, Entschuldigung. Und dass sie Miss Fanskin suchen. Das ist so die Chefin hier in dem Laden und die hat eben die ganzen Mädels halt hier zu sich eingeladen, sag ich mal, oder hat das Ganze organisiert. Okay. Er sagt dann, die ist hinten und blendet die Mädchen. Was immer das heißen soll. Dann gehen sie hinters Haus. Und man sieht da nur Watts und Lumpkin so um die Ecke kommen und ihnen fallen fast die Augen raus. Da liegen halt alle, also die sind halt alle so, was weiß ich, 18 bis 22, flacher Bauch, knackiger Po, bla bla, wie man es halt sich in irgendwelchen College-Filmen oder so mit nackerten Weibern halt vorstellt. Die liegen halt alle im Bikini, machen Sport oder lutschen an ganz langen Süßigkeiten, cremen sich gegenseitig ein und genau, wie man es halt so macht. Und ganz viel Kuchen steht da rum. Lang steht noch da, die ist da halt nicht so beeindruckt. Die Mädels kriegen dann alle ein Foto von Holly gezeigt und ob sie halt irgendwas wissen, aber kommt nichts dabei raus, keiner hat Ahnung. Auf die Frage, was sie hier machen, kommt dann die Antwort von Fanskin, dass sie alle hier um ein Stipendium kämpfen. Aha. Also da wird jetzt auch nicht so viel eingegangen, aber es war irgendwie sehr, sehr schwer, da einen Platz zu kriegen und alle kämpfen jetzt um ein Stipendium, aber wie, wo, was genau, ja, keine Ahnung, aber ich meine, geht's ja auch nicht wirklich dann drum, aber falls das einen interessiert, kein Plan. Eine der Mädels denkt dann, oh, cool, was das ein Krimi-Wochenende mit der Polizei? Also denkt halt wirklich, die ist auch ein bisschen debil. Fanskin baggert dann noch ein bisschen auf den Sheriff an und bietet ihm ein Stück Kuchen an. Der nimmt doch gleich eins und dann sagt sie gleich, Veronica, bring ein Stück Kuchen. Sie hat aber überhaupt nicht mitgekriegt von was, es gibt so viel verschiedene. Und da flippt Fanskin halt völlig aus und gibt ihr halt dann Strafarbeit, Stallmisten, auf dem ganzen Gelände Müll entfernen. Also flippt er gleich völlig aus und kaum haben das die anderen Mädels gehört, werfen sie alle ihren Müll auf den Boden. So richtig schön bitchig. Paige findet das ein bisschen doof, sagt dann halt auch, was eine Strafe soll das sein, aber interessiert keinen, was die sagt. Lang und Watts gehen dabei raus und Fanskin bittet dann die Mädels zu Einzelinterviews. Für ihr, was immer die da halt auch haben. Paige fängt an. Veronica kommt derweil im Stall an. Und das ist ein riesen Stall. Leck mich am Arsch her. Also das ist halt echt eine Strafe. Und sie hat natürlich halt null Bock drauf. Schmeißt erstmal den Besen hin und geht zu den Ställen, also zu den einzelnen Boxen. Außerhalb der Boxen, muss ich echt sagen, ist aber eh alles super sauber. Also meine Frau hat auch ein Pferd und ich habe noch nie so einen sauberen Stall gesehen. Also der ist wie geleckt. Naja, jedenfalls, dann geht sie zu einer der Boxen. Aber in einer Box wohnt wohl kein Pferd, sondern ein Mensch. Dann eine Matratze liegt drin, ein Stuhl steht daneben, lauter Müll von Essen, dreckige Kleidung, lauter solche Sachen. Und sie geht da jetzt rein, warum auch immer. Während sie reingeht, sieht man im Hintergrund, dass sie von jemand beobachtet wird. Dann findet sie in diesem Stall, Schlafzimmer, whatever, ein Höschen von einem der Mädels dann dort. Und auf einmal geht die Tür zu und sie wird in der Box eingesperrt. Veronica ruft dann halt gleich mal, hey, was soll das, Hilfe, lass mich raus, aber keiner hört sie. Da hört man eine Biene summen, aber nur eine. Und aus dem Off, so aus dem Bild dran links, kommt dann wieder diese Person, der Typ halt ins Bild, wo vorher schon noch die andere Tuck spritzt hat und hat wieder eine andere Apparatur, wo irgendwas reinbläst in die Box. Man sieht da aber noch gar nicht was, nur irgendwas ein bisschen Rauch ist vorne dran. Alles war vielleicht schon Schnitt. Watts ist derweil mit Lang auf dem Revier ankommen und Lang backert halt immer noch Watts an. Lumpkin ist nebenbei nur um Futtern. Watts erfährt, dass halt dann Fanskin diese Wahl oder Wettkampf oder was das ist, jedes Jahr halt dann machen. Und jedes Jahr kommen da halt eine Gruppe Mädels und sind da halt das ganze Wochenende. Dann reden sie halt über Holly, wo könnte sie denn sein und blablabla. Und nebenbei schauen sie halt auch wegen Vermisstenanzeigen und so. Und irgendwie taucht dann eine Vermisstenanzeige nach der anderen auf, so verteilt über die letzten Jahre. Und Lang erklärt dann, ja, wir sind halt nur so ein kleines Revier, wir werden da halt oft vergessen, über sowas informiert zu werden. Und deswegen kann schon sein, dass sich das dann halt mal so aufsammelt und dann ganz viele halt dann kommen. Aber durch den Holly-Fall jetzt ist den Cops in der Stadt nebenan halt eingefallen, so, hey, man könnte die Landeier halt auch mal informieren. Und ein Fall ist sogar von Anfang der 80er. Also, da hat die Polizei ja mal richtig lange gepennt. Der Film ist von 2012, spielt auch in der Gegenwart, also in 2012. Von, ich glaube, 82 haben sie gesagt, ist der Fall, also hat die Polizei irgendwie 30 Jahre lang sich gedacht, hey, was geht da ab? Naja, vielleicht kommt zu dem Thema noch mehr. Alle Männchen waren blond. Alle in Hollys Alter. Alle am See verschwunden. Mehrere. Dieses mit alle blond und alle in Hollys Alter wird aber auch nicht mehr aufgegriffen. Also da ist eigentlich auch schon jetzt drauf geschissen. Wieso sie das dann so toll ermitteln, dass alle blond waren? Keine Ahnung. Die Fanskin interviewt derweil die Brooklyn. Brooklyn macht gerne Leute fertig. Also die ist halt so ein richtiger... sag's mal, drangsaliert halt gerne Leute, unterdrückt sie, bla bla bla. Und das gefällt Fanskin. Brooklyn erzählt, dass ihre größte Angst ist, erhängt zu werden. Was für ein Interview, denke ich mir da auch so. Was ist das denn für ein Stipendium? Dabei müssen auch alle am Boden sitzen. Also die Mädels dürfen sich nicht auf dem Stuhl, Couch oder sonst wo hinsetzen. Die müssen alle am Boden vor der Fanskin sitzen. Keine Ahnung. Als Brooklyn geht, sieht sich halt ein Fanskin ein Foto mit mehreren Mädchen an und lacht dann ganz irre und debil. Lumpkin schaut sich zusammen mit Lang und Watts die Vermisstenanzeigen an. Der ganze Tisch ist voll mit ihnen. Lumpkin weiß aber von nix. Er sagt, oh, keine Ahnung, hier verschwinden Menschen. Watts will telefonieren, will jetzt mal dann daheim halt anrufen, aber alles tot. Also daheim in seinem Revier halt, auf seinem Revier. Leitung kaputt. Sie schauen nach und finden, jemand hat den Telefonkasten angezündet, also der ist ausgebrannt. Dann fahren sie zum Bürgermeister, wollen den sein Telefon benutzen. Keiner macht die Tür auf, aber die Tür ist offen. Okay, Lumpkin sagt gleich, ich gehe hinten rum, ihr geht's hier rein. Watts und Len gehen rein, finden aber erstmal nichts. Dann treffen sie den Bürgermeister in der Küche. Er wäscht gerade seinen Arm, denn sein Unterarm ist total verstochen von Bienen. Lumpkin kommt dann auch durch die Hintertür rein und sie fragen halt gleich, hey, können wir telefonieren? Und ja klar, kein Stress da. Aber auch das Telefon ist tot. Watts sagt, hey, das kann nicht sein, ich habe vor wortwörtlich 2 Minuten gerade telefoniert. Aber, ja, ist tot. Watts und Lumpkin gehen derweil zu Farnskin. Lang kommt auch mit. Gott, Watts, Lumpkin, Lang, Farnskin. Wenn man die Namen echt zu oft hintereinander ausspricht, dann wird man irgendwann gaga. Dann wollen sie ihr Telefon testen. Das funktioniert auch endlich mal. Watts telefoniert. Da hören sie auf einmal eine Frau schreien. Lang bleibt bei Farnskin, die anderen zwei rennen los. Lumpkin stolpert allerdings, Watts will ihm hochhelfen, aber er sagt ihm doch, gehen Sie weiter zu den Stellen. Watts rennt los, Lumpkin steht auf und kommt hinterher. Ist eine total unnütze Szene, denn eine Sekunde später kommen sie beide bei Veronica an. Also es ist total vernarscht, dass er da jetzt halt hingefallen ist, weil der dicke Alkoholiker holt den Watts dann eh ein und sie kommen dann beide gleichzeitig an. Also Szene war völlig unnötig. Aber Veronica, wir erinnern uns, wurde im Stall eingesperrt. Die liegt jetzt am Boden, ihr Körper ist mit zig Bienenstichen übersät, aber halt wirklich überall. Ist alles geschwollen und rot, also sieht echt ganz geil aus. Sie ist übrigens tot, ist totgestochen worden und die Leiche sieht echt nice aus. Watts geht raus zum Telefonieren, aber geht nicht mehr. Also das Telefon auch im Arsch. Alle Mädels sind derweil kommen, stehen bei der Leiche und gaffen. Lumpkin labert, will sich eigentlich beruhigen, aber er labert aus Versehen halt nur Scheiß und Quatsch und er beruhigt sie eigentlich nicht, sondern macht sie eigentlich alle nur noch Kürre. Geht weg, hier gibt's nichts zu sehen. Sie ist tot. Was? Sie ist tot, oh Gott. Man erfährt dann auch, dass die Box das Schlafzimmer von dem Hausmeister ist. Und Paige fragt dann den Hausmeister auch gleich, der ist mittlerweile nämlich auch dann da, ob er Bienen in seinem Zimmer gesehen hat. Aber er hat überhaupt keine Ahnung. Farnskin bringt dann den Hausmeister weg. Lumpkin sagt dann noch, wir behandeln die Leiche mit Respekt und sind sehr vorsichtig, dreht sich um und tritt dann aus Versehen ja gleich mal voll matschend auf sie drauf. Alle Mädels sind natürlich sofort angeekelt und gehen weg. Len kommt dann rein, mit einem durchgeschnittenen Telefonkabel. Deswegen geht jetzt hier also auch kein Telefon mehr. Watts will, dass Len mit dem Funkgerät die Kollegen anfunkt. Nämlich, es gibt auch Wasserpolizei und so, die sollen sie anfunken, die wiederum sollen dann seinen Chef anrufen und halt so eine Art Telefonkette halt dann bilden. Okay, Len geht los. Lumpkin soll dabei den Bürgermeister holen, denn wir wissen ja alle, der hatte Bienenstiche am Arm. Watts untersucht dann dabei die Stelle. Len ist am Hafen und will mit Krieger reden. Krieger ist der Typ, wo die Pferde halt hin und her fährt, die Leute halt abholt und dahin bringt. Aber der scheint nicht da zu sein. Watts durchsucht dabei das ganze Anwesen. Da kommt ihm Sloan entgegen. Sie will mit ihm reden, aber ohne die anderen. Und sie erzählt, dass Veronica im Interview gesagt hat, Bienen wären ihre größte Angst. Und Sloan denkt, dass jemand die Konkurrenz ausschalten will. Sie denkt, dass es eventuell Farnskin war. Und die war mit dem Hausmeister nämlich verschwunden, kurz vor dem Unfall. Und Sloan sagt dann noch, dass Watts ein Schwein ist, wie die meisten Männer. Und ich meine, dann dachte so, hä, wie kommst du denn jetzt aus dem Nichts auf einmal damit so, ja, ich will ihnen helfen, also ich glaube, die und die war es, denn das und das ist passiert und sie sind ein Schwein wie alle anderen Männer. So, okay, ja, danke für die Hilfe. Was? Brooklyn zieht sich derweil um in ihrem Zimmer und der Hausmeister ist am Spannen. Denn in ihrem Zimmer hängt ein gemaltes Bild von dem Hausmeister. Also da hat jemand den Hausmeister halt gemalt und die Augen von dem Bild, die kann der Hausmeister halt rausnehmen, sich dann dahinter stellen und dann halt zuschauen. Und er schaut es halt an, wie sie sich halt auszieht und zieht halt völlig übertriebene Grimassen halt dann dabei. Und sie merkt es halt und geht dann halt so auf die Seite von dem Bild, dass er halt nochmal sieht, wo sie ist. Und dann sticht sie ihm halt erstmal so richtig derb ins Auge rein. Man sieht mich genau mit was, aber ich glaube einfach mit dem Finger halt. Also sie hat jetzt keine Waffe und nichts in der Hand und er hat später auch noch beide Augen. In einer kurzen Szene sieht man Bud, der hockt daheim am Tisch und schaut dann auf und sagt nur, was willst du denn hier? Und Schnitt schon wieder, also das ist echt nur eine 5-Sekunden-Szene. Man sieht doch nicht, wer zu ihm kommen ist. Brooklyn derweil zerrt Aggo ins Zimmer zu den anderen und erzählt, was er getan hat. Es gibt einen kurzen Streit zwischen denen. Dann kommt Farnskin und schickt alle aufs Zimmer. Auch Aggo. Und nennt ihn dabei ein süßer Junge. Lumpkin kommt seinen Ausflug vom Bürgermeister wieder und sagt zu Watts, komm, wir müssen raus. Es ist mittlerweile nachts geworden. Und Lumpkin hat ein bisschen Panik und sagt, hey, ich habe den toten Bürgermeister gefunden, beziehungsweise nur seinen Kopf. Hier ist irgendein Killer unterwegs und hat so ein bisschen Panik. Und das Lang auch nicht mehr erreicht. Und Krieger ebenso nicht. Okay, Watts sagt, wir fahren los und suchen die zwei. Die ganzen Mädels stehen aber oben am Fenster und schauen zu. Also man sieht nur so Silhouetten, man sieht nicht, wer da zuschaut und genau. Sie kommen am Hafen an, funken Lang an, hören ihr Funkgerät aber nur. Dann gehen sie den Geräuschen nach und finden es auf einem Boot liegen. Lumpkin denkt dann, sie ist mit dem Boot weg und holt Hühnchen zu essen. Genau. Man merkt aber, das redet er sich halt nur ein, weil er irgendwie Angst hat, dass sie tot ist oder so. Watts findet dann im Wasser einen Damenschuh. Und man sieht dann auch ganz kurz Langs Leiche unter Wasser aufblitzen. Und man sieht so einen roten Damenschuh mit Absatz. Wo ich mir denke, so, nein, den hat die im Leben nicht zur Polizeiuniform angehabt. Also, what the fuck, nein. Aber okay. Es blitzt da ganz kurz eben Langs Leiche unter Wasser auf. Und da ist auf einmal Krieger. Und als sie ihn sehen, rennt er aber sofort weg. Und alle hinterher. Lumpkin macht allerdings bald schlapp. Krieger kann im Auto entkommen. Watts geht zurück zu Lumpkin. Und der sagt dann eben, boah, ja, Probleme halt mit dem Herz und so. Und Herzschrittmacher. Und haut sich jetzt ein paar Tabletten rein und dann geht's schon wieder. Sie verfolgen Krieger auch dann sofort, also rein ins Auto und hinterher. Und über Funk wollen sie Verstärkung rufen. Aber keiner antwortet. Und Krieger ist aber weg, sie finden ihn immer. Lumpkin sagt doch, das kann ich gar nicht sein, die Straße führt doch nirgendwo hin, der muss ja irgendwo sein. Und sie kommen dann eigentlich wieder beim Haus der Mädels raus. Beide bewaffnen sich. Wir erinnern uns, Watts hat seine Pistole da in Los Angeles lassen müssen. Aber Lumpkin hat zwei im Kofferraum, beide bewaffnen sich und gehen rein. Dann gehen sie halt so auf die Türe zu und auf einmal fällt von oben Franskins Leiche herunter und sie baumelt dann im Galgen. Also irgendjemand hat sie aufgehängt und hat gewartet, dass die zwei da halt kommen, hat sie oben am Geländer festgemacht und dann vor ihnen halt runtergeschmissen. Oben am Balkon sehen sie auch jemanden weglaufen. Watts sofort hinterher, er verfolgt den Killer. Man sieht nicht, wer es ist alles schön dunkel und er hat eine Kapuze auf und so. Lumpkin fetzt auch hinterher. Sie rennen durch die Nacht. Versuchen ihn auch in die Zange zu nehmen. Einer links, einer rechts. Watts hat ihn dann auch irgendwann, will auf ihn schießen, aber da kommt Lumpkin von der Seite, drückt seinen Arm runter und sagt, nicht in den Rücken, das ist nicht unser Stil. Und der Typ entkommt. Sie gehen zum Haus zurück. Alle Mädels, die haben jetzt natürlich auch schon Panik, haben jetzt halt mitgekriegt, dass Franskin tot ist, haben sich ja bewaffnet mit Äxte und Messer. Alle bis auf eine, Kyoko fehlt nämlich. Dann bringen sie die zwei Cops zu Kyokos Zimmer. Brooklyn geht hin, also erstmal klopfen die zwei Cops an, Brooklyn geht dann aber gleich hin, hämmert gegen die Tür, was ist da los, komm endlich raus, ist halt voll aggro, halt erstmal und schreit halt Kyoko durch die Tür halt dann nur an. Polizisten machen eine Tür auf und finden aber nur Aggo drin am Boden. Das Bett ist total voller Blut, ist echt in Blut getränkt, Aggo sitzt daneben am Boden, sagt aber, ey, als ich kam, war das schon so, sonst weiß ich nix. Und alle gehen zusammen erstmal ins Esszimmer. Lumpkin sagt dann auch, jetzt beruhigt euch erstmal alle und wollt einen Keks haben. Dann geht er zum Kühlschrank und sagt, ey, will jemand Milch? Und während er die Mädels anschaut und fragt, langt das so nach hinten und öffnet dann den Kühlschrank. Und in dem Kühlschrank ist Kyokos Leiche drin. Die Augen verdreht, die Zunge hängt raus und die Arme und Beine, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, ist so ein bisschen Comedy-Moment, sind in so lustigen Bewegungen abgewinkelt, also so im 90-Grad-Winkel halt von ihr weg, damit sie halt in den Kühlschrank reinpasst. Alle erschrecken natürlich so, Watts macht dann auch gleich die Tür halt wieder zu und sagt, ihr bleibt alle hier, wir bleiben alle zusammen. Da geht das Licht aus. Lumpkin zuckt nach seiner Taschenlampe und auf einmal hört man ihn erschrocken aufschreien, so, meine Waffe, und da ertönt ein Schuss. Vom Sheriff hört man dann nichts mehr, auch nach mehrmaligen Rufen nicht. Akko macht den Streichholz an und Watts fragt ihn dann gleich, wo ist der Stromkasten? Aber Akko hat leider keinen Plan. Auf einmal sieht man draußen durchs Fenster eine brennende Person durch die Gegend rennen. Watts rennt sofort raus und Lumpkin steht auf einmal auch wieder da. Die Person fällt zu Boden, Watts versucht sie mit der Jacke zu löschen. Und Lumpkin steht ganz geschockt daneben, aber halt schon zu spät. Sloan war die Person und die ist tot. Man sieht dann die, in Anführungszeichen, verbrannte Leiche noch kurz und die sieht so beschissen. Also ich habe selten so eine schlechte Brandleiche gesehen. Die ist null verbrannt. Es schaut aus, als ob ihre linke Gesichtshälfte einfach zugewachsen wäre und dann ein bisschen Sonnenbrand bekommen hat. Also es schaut so beschissen aus, also bäh. Also wenn man ihm wortwörtlich ins Gesicht schaut, schaut es besser und mehr nach verbrannt aus wie das. Sah richtig schlecht aus. Lumpkin erklärt dann, ja, jemand hat sich im Dunkeln seine Waffe gegriffen und er ist hinterhergerannt. Hat denjenigen aber natürlich nicht mehr einholen können. Und dann sagt der Watts noch, hey, ich weiß, dass eine von den Mädels lügt, weil sie sich immer am Arm kratzt, wenn sie was sagt. Und gerade, dass er sagen will, wer das denn ist, kommt auf einmal Paige und Aggo um die Ecke. Die unterhalten sich halt dann kurz, ja, wo war's hier halt? Und ja, ich bin mit Argo halt weggerannt, bla bla bla. Und Paige erzählt dann auch, sie hat Ertrinken aus Angst angegeben. Und bei Sloan war es Verbrennen. Sie gehen alle wieder rein. Jesse hat ja sich derweil eine kleine Axt geschnappt und versteckt sich. Irgendwo im ganz anderen Raum, die ist komplett woanders. Da kommt Brooklyn um die Ecke. Und Brooklyn sagt, hey Jesse, ich trau nur dir und sonst niemanden, hey, die anderen hier, na. Und dann erzählt sie, dass 1965 sich in diesem Raum, wo sie sich jetzt gerade unterhalten, die erste Auswahl getroffen wurde von ihrem komischen Verein, was man immer noch so genau weiß. Und dass ihre Tante hier erhängt worden ist oder sich hier erhängt hat. Und dass damals auch hier eine ermordet worden ist. Eieiei, da geht's echt drum mit denen im Verein. Dann auf einmal fängt sie an, die Jesse halt zum Knutschen und zu küssen und macht ihr halt Komplimente und so. Und ach, Jesse freut sich und hui. Und dann knutschen sie halt so richtig. Während dem Knutschen nimmt Brooklyn ihr die Axt aus der Hand und schlagt sie ja mit einem Hieb in den Kopf. Da kommt auf einmal Lumpkin ums Eck und sieht, will zu seiner Pistole greifen, aber die ist ja verweg. Tja, dann zieht man nochmal ein paar Minuten Rückblick. Als sie vorher den Täter gejagt haben, als der eben die aufgehängte Fawnskin runtergeworfen hat. Und dann sieht man halt, dass es Brooklyn ist, die da wegrennt. Dann sind wir wieder in der Gegenwart. Jesse liegt da mit der Axt im Kopf und sieht ganz nett aus. Blut läuft halt raus. Watt steht neben der Leiche und sieht die blutigen Fußspuren, die wo von der Leiche wegführen. Er folgt ihnen ins Freie, verliert dann beim Stolpern seine Taschenlampe, geht aber weiter, mit gezogener Waffe. Da hört er einen Schuss, geht weiter und findet so eine Art Bunker, sag ich mal, der wo offen steht. Da geht er langsam rein. Drin in dem Bunker ist so eine Art Wohnung. Brooklyn ist ans Bett gekettet, beide Arme. Lumpkin liegt gefesselt am Boden daneben. Und er sagt noch, Watt, die Schlüssel liegen unter dem Bett, befreie uns, geh unter das Bett. Und Watts geht unter das Bett ganz hinten. Was? Ganz hinten unter das Bett. Und auf die Frage, ja, wer hat sie denn da hingeworfen, sagt er mir nur, geh unter das Bett ganz hinten, ganz weit hinten rein, hol die Schlüssel. Und das macht der Watts halt. Und man merkt schon, so, du Depp. Und plötzlich schreit Watts auf vor Schmerzen. Lumpkin lacht dreckig. Watts rechter Arm steckt in so einer Art Bärenfalle, bloß ein bisschen kleiner, aber vom Prinzip das gleiche. Er steht halt auf, hat halt voll Schmerzen im Arm. Lumpkin steht ebenfalls auf, ist jetzt auch nicht mehr gefesselt. Lumpkin lacht sich halt den Arsch ab. Watts zielt mit der Pistole auf ihn. Der Sheriff sagt noch, na, das würde ich an deiner Stelle nicht machen, so ein Schuss kann auch mal nach hinten losgehen. Wir erinnern uns, er hat die Pistole ja von Lumpkin bekommen. Watts drückt ab und tatsächlich, der Schuss kommt hinten bei der Pistole halt raus und verletzt eigentlich nur seine Hand. Mit blutiger Hand schreit er halt auf und fällt zu Boden. Lumpkin geht zu Brooklyn und befreit einen ihrer Arme. Dann weckt das mit Riechsalz auf und scheißt sie halt erstmal zusammen, sodass sie ohne seine Erlaubnis nicht Menschen töten kann. Der Sheriff sagt dann, er hat Paige und Argo eingesperrt und Brooklyn soll jetzt losgehen und zu Ende machen, was er angefangen hat und beide töten. Er gibt ihr die Schlüssel für ihre Handschellen und ja, sie macht los. Lumpkin sagt, er muss sich derweil um Watts kümmern. Okay, sie befreit sich und geht. Watts wird derweil betäubt. Man sieht dann Paige und Argo rennen durchs Haus und Brooklyn hat jetzt halt so eine fette Feuerwehraxt und rennt hinterher. Also ich habe keine Ahnung, wo dann der Paige und Argo eigentlich eingesperrt hat. Und wie gesagt, die rennen da überall herum, aber egal. Und plötzlich flippt Argo aus, redet auf einmal ganz normal, schimpft nur über die ganzen Weiber, ist auch nicht mehr am Schielen, ist überhaupt nicht mehr irgendwie eingeschenkt oder so, ist einfach total normal. Sagt dann auch gleich, ja, mein richtiger Name ist Brian. Dann flippt sie total aus, was das für eine Scheiße ist. Dann diskutieren sie halt für kurz. Während diesem kurzen Gespräch haben sie sich beide halt in einem Raum verschanzt, in die Tür zugemacht. Und jetzt ist Brooklyn da mit ihrer fetten Feuerwehraxt und schlägt die Tür halt kurz und klein. Und dabei ruft sie gefühlt 500 Mal, Wichser, ihr Wichser, du Wichser. Und sie kommt rein in den Raum. Paige und Brian, das heißt er nicht mehr Argo, das heißt der Brian, rennen durch die Nacht. Brooklyn hinterher, alle durch den Wald. Watts wacht derweil am Hafen auf, hat halt natürlich immer noch voll Schmerzen, die Bärenfalle steckt immer noch in seinem Arm. Und der Sheriff plappert ihn halt voll, wie es früher war. Viele Bären gab's hier. Dann kam ein Bärenjäger und killt alle. Und von dem hat er das Jagen und das Töten gelernt. Lumpkin erzählt, die erste hier hat er mit Stella umbracht, also des Fawnskins Vorname. Die erste hat er mit Fawnskin umbracht. Und dass sie oft getötet haben. Die erste haben sie auch aufgehängt. Und unter der Leiche haben sie dann rumgemacht. Also das Rummachen hat man gesehen, das hat er nicht erzählt. Genau, wir erinnern uns. Brooklyn ist ihr irgendwie ihre Tante hier erhängt worden. Paige rennt alleine in den Bunker. Brooklyn hinterher, wo Brian ist, keine Ahnung. Paige, wir erinnern uns, die macht Kickboxen. Vermöbelt auf einmal Brooklyn mit ihrem Karate. Aber auf einmal wehrt sich Brooklyn. Sie reißt ihr das Shirt runter und lästert erstmal über die Titten. Paige hat einen BH an, aber Brooklyn lästert trotzdem über die Titten. Und dann Paige rennt weiter und Brooklyn hinterher. Lampenintervall schaut auf einem Laptop und liest halt einfach mal alles vor, was es über Watts im Internet findet. Und Watts fragt der Sheriff, wie konntest du das alles nur machen? Dann sieht man wieder einen Rückblick, wie der Sheriff ihm die ganzen Telefonkabel zerstört, wie er die Waffe für Watts präpariert und lauter solche Sachen. Und dann wird's richtig geil. Auf die Frage nach dem Motiv sagt Lumpkin, weil hier niemals was passiert. Ich wollte immer Verbrechen aufklären, auch wenn es meine eigenen sind. Okay, das ist auch mal ein Motiv. Dann denke ich mir aber vorher auch, okay, wenn du Verbrechen aufklären willst, auch wenn es deine eigenen sind, und du machst das schon jahrelang, dann hast du dein eigenes Verbrechen nie aufgeklärt. Du bist echt ein Scheißbulle. Du weißt sogar, wer der Mörder ist, aber konntest das Verbrechen trotzdem nicht aufklären. Du Pfeife. Auf die Frage nach Lang kommt dann ein Rückblick, wie sie beide auf dem Boot stehen und er ihren Anker in die Brust schlägt. Er gibt Watts auch die Schuld, weil er sagt, du hast dir aufgetragen, Fremde anzurufen. Lumpkin sagt dann auch, ja, einen Krieger werde ich auch noch finden und so und mache ich auch noch alle. Dann erklärt er Watts, ich werde dich jetzt mit dem Schiff hier halt raus aufs Wasser schicken. Das Schiff kriegt vorher noch ein schönes Loch und dann wirst du halt mit dem Schiff untergehen und ich werde dann halt zuschauen. Und Watts ist auch der letzte Tote für dieses Jahr. Dann macht der Sheriff Pause und freut sich aufs nächste Jahr. Während er deshalb fest so plappert, kommt auf einmal Brian von hinten und will Lumpkin mit einer Stange umhauen. Der allerdings kann schnell reagieren, fängt den Schlag ab und haut Brian die Faust ins Gesicht und haut ihn damit um. Man sieht dann wieder Paige. Sie rennt immer noch durch diesen riesen Bunker und versteckt sich hinterm Eck. Dieser Bunker hat irgendwie mehrere Gänge und Räume, also keine Ahnung, was genau es ist. Brooklyn kommt, Paige kommt aus dem Eck raus und verprügelt sie erstmal. Aber Brooklyn kann auch prügeln, wehrt sich und würgt sie. Schlägt dann die Paige auch durch so eine Rehgipswand, ringen am Boden links, rechts hin und her und Paige nimmt dann Brooklyn in den Würgegriff und würgt sie halt, bis sie tot ist. Ja, der Kill war sehr unspektakulär und langweilig und scheiß drauf. Lumpkin derweil haut Watts ein paar Mal mit der Faust ins Gesicht und will von Watts wissen, ob er es euch auch so macht, wenn er andere Leute verprügelt. Und ob Lumpkin eigentlich so viel anders ist wie er. Und Watts findet dann so einen Lautsprecher neben dem Laptop stehen. Lumpkin schlägt zu, Watts weicht aus. Lumpkin hat aber so viel Schwung halt gehabt, dass er von dem Schlag, der wohl ins Leere geht, zu Boden fällt. Watts nimmt den Lautsprecher und hebt den Lumpkin aufs Herz und erklärt ihm, dass der Magnet den Herzschrittmacher angreift. Nach ein paar Sekunden ist Lumpkin tot. Ja, war jetzt auch nicht so der spektakuläre Kill. Brian wacht auf und befreit Watts. Nebenbei erklärt dann Brian seine Geschichte. Hat irgendeine Scheiße halt gebaut, da wo er halt herkommt und ist geflohen. Ist dann irgendwie halt bei Stella untergekommen und hat sich dort versteckt. Aber all die Toten, da hat er schon Angst gekriegt. Und Stella hat ihn wie ein Tier gehalten. Dabei musste er sich dann immer so verstellen und so tun, als ob. Also Stella ist Farnskin, sorry, ich weiß nicht, warum ich jetzt hier einen Vornamen aufgeschrieben habe. Paige kommt jetzt auch auf das Schiff. Sie kriegen das Schiff nicht an, sie wollen jetzt halt flüchten mit dem Boot. Denn die Anleitung ist auf Mandarin. Und Brian ist halt irgendwie voll aufgedreht. Keine Ahnung, voll auf Adrenalin. Sie suchen Leuchtpistolen und so, dann finden sie aber nur ein paar grüne Knicklichter. Brian kommt und sagt, jetzt hat er endlich das Schiff anbekommen. Aus dem Nichts haut ihm dann Paige den Feuerwehrlöscher in die Fresse. Watts springt zur Seite und fragt, ob jetzt hier alle spinnen bei den Weibern. Paige erklärt, dass das mit Veronica eigentlich nur ein Unfall war. Sie wollte ihr nur Angst einjagen. Es sollte nicht zum Tod kommen. Veronica hätte einfach aus der Box laufen können. Wo ich mir dann gedacht habe, die du vorher zugemacht hast, warum hast du denn dann eingesperrt, wenn sie rauslaufen hätte sollen? Sie erklärt dann Watts noch, dass es so schwer war, in die Gruppe zu kommen und deswegen wollte sie halt ein bisschen nachhelfen, dass sie halt gewinnt. Watts bietet ihr Hilfe an. Paige prügelt ihn allerdings nur und wirkt ihn dann nochmal so richtig schön. Sie sagt dann noch, dass sie Farnskins Stelle übernimmt und Watts jetzt ertränken wird. Der kann nämlich nicht schwimmen. Dann wirft sie ihn über Bord. Aber Watts geht nicht unter. Warum auch immer, er kann nicht schwimmen, aber er geht erstmal nicht unter. Dann holt sie halt so einen ganz, ganz langen Holzstab und drückt ihn halt immer wieder unter Wasser. Plötzlich schreit sie auf und fällt über Bord. Watts packt sie, drückt sie unter Wasser und wirkt sie dabei auch ein bisschen. Sie kämpft dagegen an, aber er ist viel kräftiger. Er ertränkt sie. Ihre Leiche geht unter. Oben sieht man dann Brian, der steht da wieder, ist wieder fit und hat sie eben über Bord geworfen. Und er hilft Watts wieder an Bord. Dann ist der nächste Tag. Watts steht auf dem Schiff und fährt wieder nach Hause. Zurück nach Los Angeles. Man sieht ihn dann da wieder auf dem Revier. Auf der Toilette wäscht er sich gerade die Hände. Da sieht er, dass neben dem Spiegel ein Bild von ihm klebt. Also auch wieder von der Zeitung, wo ihm Teufelshörner draufgemalt worden sind und wo halt neben dran steht ein Schwein. Dort bekommt dann Rico, der wo auf dem Scheißhaus gerade sitzt, einen totalen Lachkrampf. Und Watts geht halt an die Tür, haut fast die Türe halt zum Klo ein. Was soll das? Mit deinen Scheißwitze. Und Rico macht sich halt noch weiter über ihn lustig. Watts flippt jetzt total aus, nimmt seine Pistole, schießt das Schloss auf, tritt die Türe auf. Rico hockt noch aus. Was ist denn jetzt los? So, dann nimmt der Ricos Kopf, ich betone, der hockt da gerade beim Kacken, und tunkt den halt mehrmals in die Toilette halt rein und raus und rein und raus. So aus dem Off hört man dann nur, Watts! Und Watts schaut so, und dann ist der Film halt aus. Ja, Was man dem Film noch anmerken muss, die erste Hälfte vom Film hat den beschissensten Soundtrack ever. Ich glaube, die zweite Hälfte hat gar keinen Soundtrack. Also auch ganz komisch. Naja, das war das Ende von dem Film. Ja, zum Fazit. Die Kills sind größtenteils, also die Idee ist ja ganz nett mit diesem, was sind deine größten Ängste, und die wende ich dann halt an, aber ich meine, die Story und alles ist Müll, und wie das umgesetzt wird, die meisten Kills schauen auch nicht geil aus, diese Säurespritzen waren sich schon ganz cool, aber es sah halt kacke aus, die Bienenleiche sah aus, Maya trinken und erwürgen, sah jetzt auch nicht alles halt für so toll aus, Axt im Kopf war ein netter Standard, ja, nee, also, die Kills, wegen denen braucht man den Film nett anschauen. Die ganzen Charaktere und Blase sind eigentlich auch alle für den Arsch. Was ich ganz cool fand am Ende, erst denkt mal, okay, Brooklyn ist der Killer. Dann kommt aber raus, dass unabhängig von Brooklyn, der Lampkin auch ein Killer ist. Und als die zwei erledigt sind, kommt dann auch noch raus, dass Paige auch einen umgebracht hat, umgebracht hat. Also es gibt drei Killer total unabhängig voneinander. Das fand ich ganz nett, mit Fawnskin ja sogar noch einen theoretisch vierten Killer, der wo früher gemordet hat. Die Idee, den Twist, fand ich ganz nett. Aber sonst, ja. Ah ja, und dann die übliche Frage halt, betrinke ich mich jetzt voll, ich kann ja schon den Film bei irgendeinem Trash-Abend dann? Ah ja, nee, da gibt's glaube ich auch andere. Und dem her, scheiß auf den Film. Der ist nicht gut. Der ist langweilig. Ja, das war's dann für diese Woche. Ich hoffe, nächste Woche kommt das Magazin, da hört's ja bitte gerne fair rein, gibt dir ein paar interessante Themen. Ich hoffe dann, dass eine Woche drauf im Internet alles wieder gut ist. Amazon sage ich schon, so ein Quatsch. Genau, Amazon habe ich mir Internet gekauft. Telekom hat ja gemeint, am 18., also in 2 Tagen, da soll es wieder laufen. Der ist immer mal gespannt. Ich bin jetzt ein paar Tage im Urlaub und komme dann erst nächste Woche wieder. Deswegen testen wir dann halt mal. Aber ich hoffe, dann läuft alles wieder normal und dann gibt es erstmal wieder schöne Filmbesprechung. Wenn euch der Podcast hier gefallen hat, bewertet uns gern, wo immer ihr auch den anhört. Man kann ja eigentlich überall bewerten. Von dem her, gebt uns gerne Bewertung. Empfehlt uns auch gerne weiter an Freunde, Verwandte, Kindergarten, was weiß ich, an alle, die wo irgendwie auf Horrorfilme stehen und gerne Podcasts hören. Folgt uns auch gerne auf YouTube, folgt uns auch gerne auf Instagram, könnt auch gerne in Kontakt mit uns treten, also entweder halt bei YouTube oder Instagram könnt ihr uns schreiben oder livingdeadcast@gmail.com. Wir antworten eigentlich auf alles, schreibt uns Wünsche, Fragen, Kritik, keine Ahnung, was euch gerade so auf der Seele brennt, euren Einkaufszettel, keine Ahnung. Ja, sonst... Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Lasst euch gut gehen. Bis zur nächsten Folge vom Living Deadcast. Ich bin raus. Tschüss.